Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Ich bin immer wieder begeistert. Eigentlich sind so die spannenden Momente auch Podcast, wenn Sarah und ich irgendwie uns wilde Fotos hin und her schicken, wenn wir Videos hin und her donnern, so wie Sarah gerade eben. Guten Morgen erstmal nach Köln.
Guten Morgen nach Hamburg.
Von verrückten Hunden, die sich im Schnee wälzen und einfach die Schnauze, die Backe auf den Boden in den Schnee bohren und dann eigentlich darauf Schlitten fahren, auf der Backe.
So. Das ist so mega witzig. Das macht Troja, einmal kurz zur Aufklärung. Troja habe ich ja schon oft von berichtet. Die Hündin meiner Schwester, die ist jetzt für einen etwas längeren Urlaub bei uns. Und als gestern der Schnee dann fiel und Troja sich mit ihrem gesamten Gesicht und Schulterbereich einmal übers komplette Feld gezogen hat, um so eine große Spur zu hinterlassen. Das ist ja zum Niederknien. Wunderschöner Moment.
Ach man, ja, da gibt's einige. War das schon ein Hundemoment der Woche? Bevor wir nämlich den Hundemoment der Woche tatsächlich euch erzählen, den ihr mit Sicherheit auch gehabt habt, haben wir euch ja versprochen, dass wir in dieser Folge mal wirklich die wichtigsten eure Fragen, die euch schon länger unter den Nägeln brennen, mal alle beantworten wollen. Also alle werden wir nicht schaffen in einer Folge, aber zumindest mal, da tauchen immer wieder auch ähnliche Fragen auf. Und ich glaube, es setzt auch mal Raum für alle, die bei uns bei Instagram folgen, der will nicht nur spielen, tatsächlich auch mal wieder was zurückzugeben und einfach mal ein paar Fragen zu beantworten. Da geht es um Erziehung, da geht es um mehrere Hunde auf einmal, da geht es um mein Hund trinkt nicht zum Beispiel. Also tatsächlich wirklich auch Dinge, die ich auch erstmal so ein bisschen überdenken musste. Kommen wir aber gleich zu, da habe ich jetzt schon richtig, richtig Bock drauf, auf den Hundemoment der Woche, bei dir allerdings auch, Sarah.
Mein Hundemoment der Woche, ja. Wie du dir denken kannst, hängt er mit Troja und Boogie zusammen. Troja ist seit vorgestern bei uns und wird so lange bei uns bleiben, bis meine Schwester ihre Stelle reduzieren kann. Ich hatte ja berichtet, dass die Hundebetreuung verschütt gegangen ist, weil dieser Hund ja wahnsinnig aggressiv ist. Mhm. Klammer auf, ich lache mich kaputt, Klammer zu. Wie auch immer, der Hund ist jetzt also erstmal bei uns und dieser sehr aggressive Hund hatte einen wunderbaren Moment mit Boogie. Die hat ihre Spielsachen mitgebracht in den Urlaub und da gibt es so einen Fisch. Und am einen Ende Boogie, die hat sich diesen Fisch genommen und wälzt sich vor Troja rum mit diesem Fisch in der Schnauze und fordert sie und bettelt sie an, ach, spiel doch mit mir, lass uns Tau ziehen. Und Troja weiß nicht, oh, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und du siehst richtig, wie die halt wie so erstarrt, versteinert, guckt die sich das an, dieses Spektakel, was Boogie da vor ihr abzieht. Und Boogie ist ja relativ dominant, das heißt, Troja überlegt, gut, was mache ich jetzt damit? Kriege ich jetzt einen verplättet, wenn ich da reinbeiße, oder geht das? Ja, und irgendwann mal traut sie sich und wirklich mit den Vorderzähnen so ganz vorsichtig eine kleine Ecke des Fischs und festgehalten, nicht gezogen, einfach nur festgehalten. Boogie hat dann den Zug aufgebaut auf der anderen Seite und dann haben die so ein ganz leichtes Tauziehen gemacht. Und Boogie macht ja immer sehr geräuschintensiv. Die Kinder so, oh, die knurrt. Nein, alles gut, die spielen, alles gut. Das war ein ganz wunderschöner Moment, ganz herrlich. Und dann ist Troja aufgetaut, hat gemerkt, okay, das geht klar. Und dann haben die ein schönes Reiß- und Zerspiel miteinander gemacht und sich prächtig verstanden. Das war mein Hundemoment der Woche und wieder einmal der Moment, wo ich festgestellt habe, da fehlt ein Hund bei uns.
Ja, wenn was fehlt, dann merkt man irgendwie tatsächlich, ist immer, also das sind immer so die krassen Momente, ne? Irgendwie zu merken, ein Hund fehlt oder gar alle Hunde fehlen. Wenn ich mal weg bin, dann merke ich das auch immer ganz extrem. Da passt meiner auch dazu. Also ich hatte einen kleinen und einen großen Hundemoment. Der kleine war gestern, das war sehr, sehr süß. Meine Schwiegermutter hat nämlich eigentlich lange Zeit so mit Hunden, ging so, war so, ja, war okay, aber war jetzt irgendwie jetzt auch nicht so die. Und gestern ist sie, nachdem meine Schwiegermutter und Eltern uns besucht hatten, extra nochmal zurückgegangen ins Wohnzimmer. Da lagen alle Hunde auf ihren Plätzen. Und sie hat gesagt, ich muss mich nochmal von allen Hunden verabschieden. Oh, ich werde sie jetzt schon vermissen. Ist zu jedem Hund hingegangen, hat sich runtergebeugt und hat jedem Hund tatsächlich nochmal so richtig geknuddelt und ist dann erst gegangen. Das war irgendwie ein ganz, ganz toller Hundemoment. Mm. Und einen Tag davor, das hatte ich auch gepostet, haben Pelle und ich so einen Papa-Sohn-Tag gehabt. Wir sind einmal shoppen gegangen in einen Hundeladen. Das ist wirklich gemein, weil die haben so alle Leckerlis in so großen Körben vorne liegen, ganz geschickt. Mhm. Und die Herausforderung war, also wir brauchten ein neues Halsband, brauchten eigentlich nur ein neues Halsband und wir brauchten eine Plakette oder mehrere Plaketten mit Telefonnummern drauf. Was dabei rauskam, war dann ein neues Hundebett und neue Hundedecken, wie man das dann irgendwie so oft hat. Und die Herausforderung bei Pelle war, wir waren allein in dem Laden, das war relativ gegen Ende der Ladenöffnungszeit. Und die Herausforderung von Pelle war, das war wirklich so süß, er schlich die ganze Zeit um diese Körbe rum, weil die natürlich voller Schweineohren waren und Ochsenzimmer und keine Ahnung. Also stellt euch vor, Leute, es sind überall eure Lieblingsgerichte, 10 davon, nebeneinander aufgebaut. Ihr habt tierisch Hunger, weil es zur Fressenszeit ist gegen Abend und ihr dürft da nicht ran. Und jedes Mal ist er dann wirklich ganz süß hin und hat dann sich da vorgestellt und hat dann das Maul geöffnet und wollte gerade so eins greifen und ich dann einfach nur so gemacht habe. Und er so, oh ey, shit, und er drehte dann wieder um.
Es war gerade, es kam über mich.
Ja, genau, ich so, es tut mir leid, das war ein Versehen. So. Und er hat es so, so gut gemacht. Und dann ganz am Ende habe ich ihm dann natürlich ein großes Schweineohr gekauft, das er dann auch vertilgen durfte noch im Laden. Das war dann irgendwie sein. Und da hat er sich gefreut wie ein Schnitzel. Und es war so süß, weil er einfach so, er möchte gerne so alles tun, weißt du. Und dann sich so gefreut, dass er dann irgendwie die Belohnung auch dafür bekommt. Ja, und dann, das war ein sehr schöner Papa-Sohn-Tag oder Abend-Shopping-Tag.
Süß, Papa-Sohn-Tag.
Ja. Wir haben es genossen.
Ich glaube es. Klingt wunderbar. Das Foto war auch sehr gelungen.
Ja, genau. Stimmt, gibt es ein Foto von auch dabei. Ja, Leute, wir hatten es angedeutet und es gab natürlich auch schon eine Stimme, die gesagt hat, hey, warum macht ihr das nicht einfach bei Clubhouse, diese Fragerunde? Und, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du von Clubhouse schon gehört hast, Sarah, aber...
Nein, tatsächlich nicht. Aber so, was heißt nicht gehört? Dieses Wort ist mir ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber aus absoluten Zeitmangelgründen bin ich noch absolut nicht dazu gekommen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin froh, ich weiß, was so stark politisch los ist. Was ist Clubhouse, bitte?
Ja, to make a long story short, Clubhouse ist im Grunde genommen eine neue App, eine neue soziale Medienplattform, wo du nichts anderes tust als Audio. Also das heißt, es ist quasi, du quatschst da live irgendwie, machst du Gesprächsrunden, Talks und Leute können einfach nur zuhören. Das ist aber live. Und da wird sehr viel, sehr lange gelabert. Und das, was da gelabert wird, kannst du eigentlich in 5 Minuten auch sagen. Aber es ist live, also du kannst es dir nicht wie beim Podcast einfach aussuchen, dass, wann du das anhörst. Das geht eben nicht.
Ach so, ja, das ist schade dann.
Genau, und deshalb, ich glaube, Christoph hieß er, das werden wir nicht bei Clubhouse machen, diese Folge, sondern wir werden es wie gewohnt in diesem verrückten Podcast tun, wo wir nämlich die Möglichkeit haben, wo ihr die Möglichkeit habt, tatsächlich dann euch das alles anzuhören, wenn ihr das wollt. Und das ist auch gut so. Kommen wir mal zur ersten Frage, die uns über Instagram gestellt worden ist, und zwar von Franziska Göbel. Die schreibt, wir haben einen 7-jährigen Labby, Oscar, der in der gesamten Familie geliebt und seither wie ein König behandelt wurde. Auch bei meinen Eltern, wo es schon so weit ging, dass er dort wie im Schlafenland lebte, was die Gabe von Leckerlis betrifft. Und nun haben meine Eltern seit zwei Wochen einen Cockerwelpen, in Klammern weiblich, und wir haben uns schon ein paar Mal draußen getroffen. Da ist es auch unproblematisch. Im Haus meiner Eltern hatte die Kleine schon ein paar Mal angeknurrt, sei es wegen Spielsachen, die ihr gehören, oder weil sie ihn genervt hat, indem sie ständig an ihm hochgehüpft ist. Und wir sorgen dann dafür, dass er seine Ruhe hat, aber ich habe Sorge, dass er aus Eifersucht doch mal nach ihr schnappt. Was sagst du?
Noch einmal, weil das ist mir durchgerutscht. Wie alt ist der Hund?
Also der Cocker ist ein Welpe und Oscar ist 7.
7 Jahre, okay. Ich finde das alles gut. Also für mich klingt das ganz gesund und nach Kommunikation und nach Erziehung. Und der Welpe muss sich halt eben jetzt bei ihm, also es ist halt so eine Art Respektsache, ne? Also er muss jetzt natürlich respektieren, wo sind die Grenzen von Oscar, was Also solange er knurrt, kommuniziert er ja. Und solange er knurrt und vielleicht auch mal einen Luftschnapper macht oder eine leichte Korrektur, sehe ich das als erzieherische Maßnahme. Es darf natürlich nicht passieren, dass ich weiß jetzt nicht genau, wie alt der Welpe ist, aber wenn er jetzt in der Prägephase ist, sprich zwischen der 8. und der 16. Lebenswoche, wovon ich ausgehe, wenn er erst letzte Woche gekommen ist, dann wäre schön, er würde keine sehr schmerzhaften oder sehr prägenden negativen Erlebnisse machen. Aber eine Erziehung grundsätzlich von einem souveränen Artgenossen ist nicht verkehrt. Und wenn er jetzt zu Oskar hingeht und ihm an die Schnauze lecken möchte, Oskar will das nicht, Oskar zieht die Left zu hoch und knurrt und der Kleine macht es noch zweimal, dann muss er halt mit einer Korrektur leben nachher. Dafür ist Kommunikation da. So wird der kleine Welpe lernen, dass wenn einer knurrt und sich distanziert oder eine Grenze setzt, man sie halt eben auch akzeptieren muss und aufmerksam die Signale der anderen Hunde zu lesen. Also ich finde es erstmal so nicht schlimm. Klar, wenn er bisher der Chef war und da auf dem Thron gesessen hat, lässt er sich so mal eben nicht die Butter vom Brot nehmen. Und dazu kommt, dass sehr viele ältere Hunde Welpen oft echt nervig finden. Das heißt, er wird wahrscheinlich viel weniger Geduld mit dem Welpen haben, als er es mit beispielsweise einem zweijährigen anderen Hund hätte. Weil die Welpen eh einfach nerviger sind und die, da ich glaube, dass auch ältere Hunde schneller sich in der Verantwortung sehen, da auch erzieherisch einzuwirken. Ihr könnt die Hunde am besten einschätzen. Also ich weiß nicht, ob Oskar so weit gehen würde, ihn wirklich zu beißen. Wenn es aber nur ein Schnappen ist und es eine Korrektur ist und es eine erzieherische Maßnahme ist, finde ich das erstmal in Ordnung, weil die ja auch wahrscheinlich sich sehr regelmäßig sehen werden und sie müssen ja ein Verhältnis zueinander haben und Dinge klarstellen.
Das ist auch tatsächlich, was du beschreibst, erstmal total normal. Entschuldigung. Ich kenne es bei Bilbo zum Beispiel so, der liebt ja andere Hunde, der findet Welpen aber total nervig. Und bei ihm ist es so, dass er, und dieses Knurren ist ja erstmal einfach nichts mehr als, pass mal auf, du nervst mich, ich habe keinen Bock auf dich. Und mach mal langsam. So. Und das gibt, da ist ja Steigerungspotenzial. Die Steigerung darf natürlich dann nicht enden, dass der Hund irgendwie zerfleischt wird, das ist ja klar. Aber das passiert bei gut sozialisierten Hunden eigentlich sehr selten. Bei Bilbo ist es so, dass er knurrt und auch brummt. Und das ist so ein Knurren, das auch anders ist übrigens, achte mal drauf, anders ist, als wenn es ein bösartiges Knurren bei einem erwachsenen Hund gegenüber einem erwachsenen Hund ist. Manchmal ist es so, dass erwachsene Hunde bei Welpen anders knurren. Das ist dann eher so ein vorsichtiges, ein unwirsches Knurren. Das ist bei Bilbo in jedem Fall so. Wenn das nicht verstanden wird, dann geht er weg. Das heißt, er entzieht sich, also wenn er kann, dann entzieht er sich quasi der Situation. Und wenn das dann nicht verstanden wird, dann ist es schon so, dass er dann etwas kräftiger wird. Das reicht dann aber auch meistens aus. Aber spätestens, wenn er geht, ist es normalerweise dann so, dass jeder Hund der Welt das dann auch versteht und ablässt. Aber ich glaube, Raum zu geben ist keine schlechte Idee, Sarah. Wie siehst du es? Also wenn es irgendwie geht, die Hunde nicht auf einem engen Raum dann halt, sondern jedem auch seinen Platz lässt, damit er auch ausweichen kann, damit der ältere Hund eventuell auch einfach ausweichen kann.
Ja, das wird, wenn ich das recht verstanden habe, im Haus passieren, also im Wohnraum sein. Und von, also jetzt, ich würde sie nicht zusammen in einen Kofferraum setzen, das auf jeden Fall. Aber wenn das jetzt so im Wohnraum ist und es geht um die, ich glaube, es ist ein Ressourcenthema, ne? Also mit Spielsachen, Zuwendung der Menschen und so weiter. Ich denke, das ist das Thema. Und da wird er halt seinen Rang klar machen wollen, der ältere Hund. Ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass es einfach vermutlich einen Schnapper braucht, bis der Kleine kapiert hat, dass dieses Knurren nicht einfach nur Knurren ist, sondern auch was zu bedeuten hat, wenn er das immer weiter hinterfragt. Ich würde halt, das Einzige, was ich tun kann als Mensch, ist es so ein bisschen zu managen, dass ich einfach sage, ja, der hört jetzt einfach nicht auf und er lässt dem Althund nicht die Wahl. Hm. Ja, wenn man dann einfach merkt, dass der kleine Radar doll ist, dann bringt man den vielleicht mal in den Garten oder dann. Ich würde nur nicht den älteren Hund würde ich nicht ausgrenzen. Ich würde, wenn, immer den kleinen rausnehmen, den jüngeren. Das ist einfach eine ganz gesunde Rangordnung sozusagen. Die ist wie bei den Menschen. Die kleineren müssen halt eben nachgeben, die kleineren müssen sich fügen, die jüngeren. und nicht die alten. Und deswegen würde ich das jetzt, wenn, so machen, dass ich wenn den kleinen manage und nicht den alten Hund.
Okay. Also, ich würde nochmal eine Frage gerne nehmen, die auch immer wieder und sehr, sehr oft passiert. Gestellt hat sie es dieses Mal Anis0903. Der spricht die Mehrhundehaltung. Die Mehrhundehaltung an. Kommt er mit ein paar Beispielen, zum Beispiel, ja, mehrere Hunde kriegen einen Knochen im Rudel. Und dann wird gebrummt und gemacht und getan. Oder Sofasituation. Ein Hund ist nur auf dem Sofa, lässt den anderen nicht aufs Sofa und brummt. Und die Frage, die Anis da stellt, ist total berechtigt sowieso. Wie sehr mischt ihr euch ein als Rudelführer? Also wie würdet ihr es machen? Wo sind die Grenzen? Wo setzt ihr die Grenzen? Weil Sarah, du hast es ja immer mal mit mehreren Hunden zu tun. Bei mir ist das auch der Fall. Wie gehst du damit um?
Also ich persönlich, als eben mein eigener Chef in meinem Zuhause, ich habe es gern harmonisch bei mir zu Hause. Das heißt, ich habe keine Lust, dass die sich an allen Ecken und Enden immer kloppen und da Dinge ausdiskutieren. Ich mische mich also dann ein, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein grundlegendes Problem. Ich versuche aber auch, Situationen zu vermeiden. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich mehrere Hunde habe, nicht ein Leckerchen geben. Es gäbe es bei mir nicht, dass ich nur einem Hund was zum Kauen gebe. Das ist ja, ist der Ärger vorprogrammiert. Ich würde immer jedem Hund was geben und dann auch die Plätze zuweisen. Also bei uns ist es so, jetzt auch zum Beispiel mit Boogie und Troja, wenn ich denen was zum Kauen gebe, dann ist klar, ich schicke Troja auf ihr Kissen, ich schicke Boogie in ihren Sessel mit ihrem Kaukram. Dann sollen die da sich, die sollen da jetzt auch nicht anfangen, diese komischen Wegnehmen-Spielchen zu machen, weil ich aber auch weiß, dass das nicht geht bei denen. Mhm. Also Boogie würde dieses Spiel nicht mitmachen. Es gibt Hunde, da muss man die als Halter einfach am besten, kann man die am besten einschätzen. Also wie viel kann ich das laufen lassen? Also wie ernst wird sowas? Wenn ich das mit der Boogie laufen lassen würde, würde das sicherlich blutig enden. Da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, das regle ich vorab. Aber das kannst du eigentlich nur abhängig von den Hunden machen, über die man redet. Weil da gibt es keine Pauschalantwort zu. Es gibt Hunde, die managen das mit viel Geknurre oder mit lange sich fixieren, vorstehen, Grenzen setzen auf diese Art. Das kann man ja dann laufen lassen. Aber wenn es blutig endet, das muss ich in meinem Zuhause nicht haben. Vor allem nicht, wenn kleine Kinder in der Nähe sind. Ich habe keine Lust auf Kämpfe. Das heißt, die versuche ich zu vermeiden. Und jetzt die Situation mit dem Sofa als Beispiel. Hätte ich einen Hund, der oben sich aufs Sofa setzt und dann andere Hunde nicht mehr drauf lässt oder andere Menschen nicht mehr drauf lässt, dann würde der da nicht mehr drauf dürfen. Also mein Sofa ist ja mein Sofa. Der kann ja nicht mein Sofa verteidigen, ist ja meins. Er kann sein Körbchen wegen mir verteidigen, aber nicht mein Sofa. Mhm. Also das Sofa ist mein Körbchen. Und ich erlaube ihm, in mein Körbchen zu gehen. Ich erlaube aber dem anderen Hund auch, in mein Körbchen zu gehen. Deswegen, ich verteidige mein Sofa, aber niemand anders. Und so sehe ich das mit dem Sofa und so sehe ich das mit dem Körbchen. Bei mir ist es halt so, dass die Hunde feste Liegeplätze haben, wem was gehört. Also die haben ihren eigenen Liegeplatz. Und ob sie den teilen oder nicht, entscheiden sie selber.
Bei mir ist es anders. Bei mir ist es solidarischer. Bei mir ist es so, dass es ausreichend Liegeplätze gibt und es darf durchgetauscht werden. Jeder entscheidet, wann, wer, wo mal ist, solange es keinen Stress gibt, sonst entscheide ich es. Und das funktioniert super gut. Also wir haben jetzt zum Beispiel, es gibt ja, wie ihr nun auch wisst, ein neues Hundekörbchen seit vorgestern. Und das ist sehr spannend. Vor allen Dingen ist es sehr weich und es ist sehr schön und es ist sehr gut angekommen, sagen wir es mal so. Jeder hat sich's mal gekapert. Und je nach Gusto wird durchgetauscht und das ist auch in Ordnung. Und Spanja zum Beispiel gibt ganz klare Signale, wenn sie es mal findet, sie es gut, dass sich Pelle dazulegt. Manchmal findet sie es kacke, sagt sie ihm dann aber auch. Und er versteht es auch und geht dann woanders hin und sucht sich dann auch was anderes. Also das Rotationsprinzip bei uns, das funktioniert ganz gut. Genauso lasse ich sie auch bis zum gewissen Maß, bei Leckerli gebe ich eine ganz klare Vorgabe. Da wird jeder mit Namen angesprochen und kriegt sein Leckerli. Pelle muss dann auch sehr viel lernen, weil er gerne sowohl Spanja, Bilbo als auch Pelle heißt. um Hauptsache sein Leckerli zu kriegen. Und ihm muss ich dann immer mal wieder sagen, nein, das ist für Spanja. Und dann setzt er sich auch hin und wartet, bis Spanja ihr Leckerli gekriegt hat. Bilbo ist so, dass er seine Sachen immer gerne bunkert. Das ist dann ein Problem. Er macht daraus auch gerne mal ein Spiel. Gerade gegenüber Pelle. Und legt dann das Leckerli unter sich, wartet, bis alle gefressen haben. Und Pelle weiß natürlich, dass Bilbo noch eins versteckt hat und hätte das gerne. Und gibt sich sehr viel Mühe, das auch noch zu ergattern. Und Bilbo sagt ihm halt sehr klar und deutlich, dass er das nicht möchte. Wenn es aber dann doch dazu kommt, dass Bilbo es aufgibt, weil es ihm so wichtig nicht ist und Pelle darf es dann fressen und nimmt es sich dann, dann ist das meine Form auch von, in Anführungsstrichen, Demokratie im Hause Kleist, dann darf er es auch fressen. Dann hat er sich das verdient.
Weil die Kommunikation auch sauber ist. Ja. Ne? Also, weil das ist halt der Punkt. Und das ist ja, was ich vorher meinte. Ne? Die machen das halt cool irgendwie miteinander. Die regeln sich cool miteinander.
Ja. In einem guten Sozialgefüge sollte das eigentlich auch möglich sein. Aber am Ende ist es wahrscheinlich bei dir nicht anders, Sarah, dass ich am Ende natürlich logischerweise entscheide, wie weit geht's und wo beginnt's und wo endet's. Also da bin ich dann schon auch, ich glaube, diese Klarheit unter den Hunden existiert wahrscheinlich auch nur dann, wenn du selbst klar bist, wie so oft.
Du triffst halt auch manchmal situativ deine Entscheidung, was lässt du laufen, was nicht. Also es gibt da, glaube ich, kein Geheimrezept oder kein Standardrezept, auch einfach, weil die Hunde individuell sind. Es gibt Situationen, die kann ich so stehen lassen. Es gibt Situationen, wo ich einfach sage, nein, ich habe keine Lust auf den Schaden, der daraus entstehen kann. Beispielsweise hat Frieda, meine Althündin Frieda, hat mal sehr kurz nur diskutiert und ist dann in die Handlung gegangen. Und ich habe ein ganz schönes Beispiel. Die lag mal bei meiner Mutter immer gerne vorm Sofa. Auf dem Boden vor dem Sofa. Und auf dem Sofa drauf lag gerne Nano. Nano war blind. Nano sah also Frieda nicht darunter. Und ist irgendwann mal runtergehüpft und halt halb auf ihr gelandet. Und von da aus dann zum Tierarzt, um geflickt zu werden. Weil der halt auf die drauf gesprungen ist. Andere Situation, sie lag in seinem Körbchen, hat sich da reingelegt. Und er wollte aber rein. Hat sich dann vor sie gesetzt und sie angeguckt. Und zwar, ey, das war locker eine Viertelstunde. Und irgendwann mal war ihr das so unangenehm, die ist aufgestanden, hat Platz gemacht und er konnte sich in sein Körbchen legen. Verstehst du? Mhm. Das ist halt, wenn die das cool regeln, wenn eine Situation cool läuft, wenn sie sauber kommuniziert ist, kannst du sie laufen lassen. Die Hunde reden ja miteinander. Wenn du natürlich gerade bei so jüngeren Hunden, die halt gerne noch testen und probieren, und vielleicht auch mal die Situation nicht gut einschätzen. Da musst du halt dann als Entscheider dazukommen und sagen, okay, ich gucke jetzt, die Situation möchte ich gar nicht, ich will nicht wissen, wie sie weiterlaufen würde. Ich habe keine Lust darauf, es ist mir zu viel Stress hier, es nimmt mir zu viel Harmonie in meinem Raum. Und deswegen beende ich die oder regel die halt selber. Oder aber du gehst hin und sagst, nee, ich habe das Gefühl, das wird schon ganz gut laufen. Ich lasse dir das jetzt mal machen. Aber das musst du halt irgendwie dann auch. Ich meine, keiner kennt deine Hunde besser als du selbst. Ne? Und da musst du halt gucken. Oder auch manchmal schätzt man auch was mal falsch ein. Dann muss man eben mit der Konsequenz leben. Aber in aller Regel kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür. Und die Hunde, die in einer internen Struktur leben, die regeln ihre Sachen meistens ja auch so, dass, weil die wollen alle mehr oder weniger ihre Ruhe und ihre Harmonie haben. Ne? Also die versuchen ja schon irgendwie das so zu klären, dass sie auch gut durch den Tag kommen.
Also, ja, das muss einfach so stehen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine gute Antwort. Oder wären mehrere gute Antworten. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass diese Frage, die jetzt hier kommt, die wird dich überraschen. Mich hat sie total überrascht. Und zwar von Murvi kommt die. Guten Morgen, Murvi. Sie hätte eine Frage, und zwar, das ist die Frage mit dem Hund, der nicht trinkt. Und zwar zu Hause tut er das nicht. Und zwar nach Gesprächen mit mehreren Ärzten und Hundemenschen hat sie Folgendes probiert. Salz ins Trinkwasser, Honig ins Trinkwasser, Knochen abgekocht und die Fleischbrühe mit ins Wasser. Und sogar schon einen Katzentrinkbrunnen gekauft, in Klammern fließendes Wasser. Im Sommer hat er draußen aus Pfützen getrunken oder aus Blumenkübeln. Und jetzt im Winter frisst er den Schnee und da hat sie Angst, dass er so eine sogenannte Schneegastritis bekommt. Also sie ist sehr verzweifelt,
ist nicht gut, sagt sie. Ja. Und der frisst im, es wäre gut, wir könnten Gegenfragen stellen.
Ja.
Jetzt wüsste ich gerne, steht der Napf immer an der gleichen Stelle? Ist es der immer gleiche Napf? Hat sie verschiedene Näpfe probiert? Hat sie versucht, ist es ein also ich habe erlebt, dass Hunde aus reflektierenden Gefäßen ungern trinken. Also diese Edelstahlnäpfe können bei vielen Hunden zu, also habe ich oft schon gehört, dass die halt Hunde irritieren, weil da diese Lichtreflexe sich drin bewegen, spiegeln und das stört die Hunde. Keramik, Kunststoff. Ich würde also auch versuchen, mal mit so einer Rührschüssel statt einem, also einfach mal durchprobieren, verschiedene Schüsseln. Das wäre schon mal das Erste. Und dann, wo stellt man die Schüssel hin? Die steht meistens in der Küche irgendwo. Ist das vielleicht der Ort? Kann es am Ort liegen? Kann es sein, dass, wenn der Napf im Badezimmer steht oder im Hauseingang, es anders ist? Das wären jetzt noch die Sachen, die ich probieren würde. Und dann habe ich noch die ultimative, was ich total gern mit meinen Hunden gemacht habe, wenn die krank waren und der Tierarzt gesagt hat, da besteht die Gefahr, dass die dehydrieren, weil die einen Durchfall haben oder so, die müssen jetzt besonders viel trinken, dann habe ich immer Krevetten gekauft. Und die Krevetten habe ich ins Wasser gelegt und dann saugen die sich da schön voll. Und dann habe ich die mit einer Gabel so zermatscht in dem Wasser. Und eigentlich wollen die an die Krevette drankommen. Und trinken automatisch dann mit. Allerdings würde ich die halt nicht, das nicht ein großer Sumpf und da irgendwo unten drin ist eine Krevette, sondern es sind 10 Krevetten und drumherum ist ein bisschen Wasser. Das würde ich mal probieren. Das wäre jetzt so noch eine Idee, die ich hätte. Ansonsten würde ich jetzt direkt mal gegenfragen. Könntest du uns noch mal sagen, ob du die Sache mit den verschiedenen Näpfen probiert hast und ob es vielleicht am Ort liegen könnte? Das würde mich jetzt noch interessieren.
Das ist übrigens auch ein Tipp von mir, der bei uns auch ein bisschen problematisch war. Und zwar auch das Material letztendlich. Der Näpfe ist manchmal echt ein Problem.
Wenn die über den Boden schieben vielleicht auch, ne?
Genau, wenn die über den Boden schieben. Oder aber steht an der Stelle, der in irgendeiner Form negativ aufgeladen ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn es zu eng ist, wenn der Napf irgendwo steht, wo es zu eng ist, hat Span ja gar keinen Bock, weil sie sich unsicher fühlt oder weil der Boden glatt ist oder was auch immer. Also das heißt auch, dass drumherum um den Hundenapf kann oft ein Problem sein. Mhm. Vielleicht interessant wäre es mal auszuprobieren, ob ein Keramikhundetopf, der übrigens, die sind fantastisch zu reinigen, sind zwar etwas schwerer, aber sind toll, einfach auch was die Standhaftigkeit angeht, weil sie ja nicht mehr hin und her switchen. Wenn man den neben Blumenkübel stellt und der Blumenkübel leer ist, aber in dem Keramikwassernapf Wasser wäre, was dann passiert? Also ich kann mir gut vorstellen, dass, so wie du es ja auch gesagt hast, der Ort entscheidend ist, aber auch das Material. Manchmal auch übrigens, wenn irgendwas klimpert am Halsband, dann klimpert das oftmals auch am Rand vom Wassernapf oder vom Fressnapf, was super irritierend sein kann. Und das nervt den einen oder anderen Hund total.
Was man auch nochmal probieren könnte, fällt mir gerade ein, sie hat ja auch geschrieben, er trinkt aus Blumenkübeln. Heißt, aus einem Gefäß raustrinken grundsätzlich ist nicht das Problem, weil er trinkt ja aus Blumenkübeln. Das wäre halt noch eine Idee, die mir gerade einfällt. Es gibt die Blumenkübel ja auch, wo man einfach unten vielleicht irgendwie einen Korken reinmacht oder was weiß ich, um den zu verschließen und das mal probiert, ne, ob er mit diesen Tontöpfen besser zurechtkommt oder. Also ich würde mir das Gefäß mal einmal anschauen und ich würde mal auch genau wie du gerade gesagt hast, den Ort nochmal angucken, ob es am Ort liegt, wo diese Näpfe stehen. Oder es kann auch der Raum als solcher sein. Also wenn man dann sagt, ja, es stand mal da in der Ecke von der Küche, dann habe ich es auch mal in eine andere Ecke von der Küche gestellt. Stell's doch mal ins Bad, stell's mal ins Wohnzimmer, stell's mal ins Haus. Probier mal aus, ob das was ändert. Und vielleicht auch ein ganz niedriges Gefäß mal zu nehmen, also mehr wie so einen Suppenteller. Das könnte man auch nochmal ausprobieren, dann ist es mehr wie eine Pfütze.
War ein guter Sound auch im Hintergrund bei dir gerade. Ich glaube, Boogie hat getrunken.
Nee, das war Troja, die trinkt immer so laut und dann hinterlässt drumherum weitere
Pfützen. Ein See?
Ja, Labrador halt.
Es gibt eine sehr, sehr rührende, aber auch krasse Frage von Christoph Geiger, dessen Frau krank ist und wohl auch mit Beatmungsschlauch leben muss. Und Momo heißt der Hund und hat einen extremen Beschützerinstinkt für die Frau entwickelt. Niemand darf ihr oder ihrem Beatmungsschnauzer zu nahe kommen. Als wir kürzlich Handwerker im Haus hatten und einer von ihnen einen Schritt ins Wohnzimmer gemacht hat, sie vor ihn gestellt und geknurrt. Und einer Bekannten von uns, die allerdings seit der Erkrankung meiner Frau nicht mehr da war, hat sie sogar in die Wade gezwickt. Und jetzt machen wir uns Sorgen, wie sie reagieren würde, falls mal die Frau medizinische Hilfe benötigt und er nicht zu Hause ist, also Christoph. Mhm. Und sie haben da irgendwie Angst, dass Sanitäter oder Arzt dann irgendwie geschnappt, gebissen, was auch immer werden. Wie kommt man mit sowas klar? Also Beschützerinstinkt bei Hunden ist ja nicht unverbreitet, gibt es öfter mal.
Ja, jetzt ist das ja auch total eine sehr besondere Situation. Ich würde die jetzt schon mal rausnehmen wollen, also ich würde es gar nicht mehr pauschalisieren und auf andere Mensch-Hund-Beziehungen beziehen wollen, sondern sagen, das ist jetzt eine ganz besondere Situation und auch ein besonderes Verhältnis, weil hier ist der Mensch ja tatsächlich auch beschützenswert. Und ich glaube, weil ich Christoph hatte schon mal kommentiert und ich erinnere mich auch an die Geschichte von Momo und ihrer Halterin. Und ich glaube, dass Momo da ihre Erfüllung drin findet auch und sich da berufen zu fühlt, diesen Job zu machen. Und ich weiß nicht, ob es was Schlechtes ist. Also ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Ist das schlecht? Ich finde nicht. Ich glaube, dass es Momo damit nicht schlecht geht. Und sie hat halt einfach nur das Gefühl, sie muss da jetzt diese Sache regeln. Jetzt wäre gut, man hätte die Möglichkeit, Momo zu zeigen, dass keiner ihr was will. Man könnte das trainieren. Man könnte also einfach ein Training machen, in dem man ganz viele solcher Situationen schafft und sie für Momo so gestaltet, dass sie lernt, das zu akzeptieren und auch vielleicht mit involviert wird, also ihr eine Aufgabe zu geben. Ich glaube, das ist das, was Momo möchte, mitmachen. Und da was sie hilft mit, wenn ich das richtig verstanden habe auch. Ja. Und das heißt, ich glaube, das wäre etwas, was man auf der einen Seite trainieren könnte. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, eigentlich stört uns all das gar nicht und eigentlich wollen wir das gar nicht trainieren, weil wir es eigentlich so in Ordnung finden. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Dann wäre ja auch die Frage, ob man nicht einfach sagt, in den Situationen, wo Momo vielleicht giftig werden könnte, müssen wir Momo eben irgendwo fixieren oder also festbinden oder sie vielleicht einfach aus dem Raum nehmen, damit sie dann das nicht aushalten muss, dass jemand an Frauchen dran geht und sie vielleicht pflegt. Oder na, das wäre ja auch eine Option. Und ich denke, vielleicht lässt sich das sogar noch eher managen, dass man sagt, wenn die Frau gepflegt würde oder einen Besuch sie vielleicht mal in den Arm nehmen will, dass Momo dann einfach mit einem tollen Leckerchen in die Küche gelockt wird und während sie den Ochsenziemer kaut in der Küche bei geschlossener Tür, kann die Frau ihren Besuch empfangen. Das wäre Management oder aber man trainiert es. Aber ich denke, nicht Hopfen und Malz verloren. Und ich finde das Verhalten von Momo jetzt erstmal auch gar nicht falsch, sondern sehr verständlich, weil sie hat ja diese Aufgabe auch bekommen und nimmt die halt sehr ernst.
Bin ich bei dir. Ich habe es sehr oft und treffe sie immer mal wieder regelmäßig in Köln beim Laufen. Eine Frau, die im Rollstuhl sitzt und die einen Begleithund hat, einen Flat-Coated Retriever, einen schwarzen. Und das ist natürlich ein ausgebildeter Hund. Der ihr auch Dinge abnimmt und der aber auch genau merkt, wenn sie Hilfe braucht zum Beispiel, dann auch gelernt hat, Hilfe zu holen mit entsprechenden Systemen. Und da ist natürlich eine ganz andere Geschichte, dieser Hund ist super souverän, weil er aber auch ausgebildet ist, weil er eben auch einen Job hat, den er machen muss. Dieser Beschützerinstinkt, ich glaube, das ist jetzt bei Christoph wirklich eine besondere Situation und da hast du jetzt gerade auch, glaube ich, schon genug zugesagt. Ich meine, das geht ja schon bei Eifersucht los. Ne? Also ich kenne zum Beispiel auch hier bei mir im Wald einen Herrn, der immer dann, wenn er an einen Hund streichelt, von seinem Hund zurechtgewiesen wird. Und zwar massiv zurechtgewiesen wird. Ja. Mittlerweile hat er dann, ich sage da natürlich nichts zu, aber er sagt, ja, mittlerweile hebe ich einfach nur die Hände hoch und dann hört mein Hund auch auf.
Oh, das finde ich aber auch nicht gut.
Ja, natürlich nicht, aber das ist genau das, wenn der Hund halt irgendwie so selbst entscheidet, auch für den Menschen entscheidet. Ich glaube, dahin geht ja auch so ein bisschen oder ging so ein bisschen Christophs Frage, wenn ich es richtig interpretiere. Wie kriegt man es hin, dass nicht der Hund die Entscheidungen trifft.
Ja, da muss man ihm eine Aufgabe geben. Also das ist halt, also das ist die Sache mit dem Training. Das müsste man dann trainieren. Man müsste also einmal sie gar nicht in diesen luftleeren Raum bringen, wo sie selbst entscheiden soll oder kann, sondern sie halt mit einem tatsächlichen Job beschäftigen. Und das muss man trainieren, das muss man üben. Und da braucht es Wiederholungen und da braucht es ein Konzept. Das ist durchaus möglich. Ich bin mir sicher, dass man das trainieren, sehr gut trainieren könnte und ihr damit auch Stress nehmen würde, weil es würde sie ja auch stressen, wenn da jemand an die Frau dann dran möchte. Das kann man auf jeden Fall üben. Das ist keine Frage. Das ist halt die Frage, will man es managen? Also hat man nur Angst um die anderen Leute und ist aber eigentlich glücklich mit dem, so wie es ist, dann würde ich es einfach nur managen. Und wenn ich aber sage, nee, eigentlich glaube ich, dass der Hund damit Stress hat und wir haben da Stress mit und irgendwie sind wir alle nicht glücklich mit der Situation, dann muss ein Training her. Dann muss man sie halt eben entsprechend ausbilden, dass sie in den Situationen teilnimmt und aber nicht glaubt, ihre Aufgabe ist das Beschützen der Frau, sondern eben eine andere, ne?
Tauschgeschäft ist auch das Stichwort von Nessie Frank. Nessie hat nämlich geschrieben, das kenne ich auch, liebe Nessie. Unser Beagle-Rüde, der ist 5, frisst mit größter Hingabe Kot, sodass jeder Gassigang zu einem Spießrutenlauf wird. Freilauf ist schon nicht mehr möglich, weil er zielstrebig den nächsten Kackhaufen ansteuert. Und er hat schon alles Mögliche versucht. Also verbieten, Tauschgeschäft, Retrieverleine, Harzer, Giftködernetz. Er ist uns durch Vergiftung, in Klammern Walnuss mit Pilzbefall, die er draußen gefressen hat, weil er durch einen Kastrationschip noch fresssüchtiger wurde, schon zweimal fast gestorben. Und wir haben Angst, dass er durch seine Fresserei doch mal das Falsche erwischt. Und der Grat zwischen Schnuppern und Fressen ist so schmal, dass wir es nicht immer verhindern können. Habt ihr noch eine Idee für uns?
Ich würde jetzt, hätten leider nicht geschrieben worden, ob das medizinisch abgeklärt wurde. Das wäre jetzt meine allererste Frage, ob medizinisch schon abgeklärt wurde, ob er vielleicht einen Wurmbefall hat oder irgendwas anderes mit ihm nicht stimmt, eine Mangelerscheinung. Ich würde ein großes Blutbild machen lassen und den Kot untersuchen lassen, also den Kot seines Hundes untersuchen lassen.
Ja.
Ja, ich sag's mal lieber dazu.
Ja,
hier können ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Es gibt viele Hunde, die Kot fressen. Hier scheint das aber extrem ausgeprägt zu sein. Und da würde ich jetzt für mich, ich habe direkt so ein Gefühl von Mangelerscheinung. Das ist, muss es nicht sein, aber ist mein erstes, würde ich jetzt einfach mal sagen, komm, mach mal ein großes Blutbild, guck, ob alle Werte stimmen, lass den Kot untersuchen, ob er Würmer hat. Das kann nämlich auch dazu führen. Und dann habt ihr schon mal die Futtersorten alle durchgewechselt, weil es ist oft so, dass wenn ein Hund im eigenen Futter was vermisst, also es ist nicht die richtige, und da kann man nicht sagen, ich kaufe aber ein super gutes Premium-Futter, da ist ja so viel Tolles drin, es ist vielleicht nicht die richtige Konstellation für deinen Hund. Also auch da entweder eine Futterberatung zu machen oder einfach selber zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal einen Futterwechsel und guck erstmal, wie viel ist der Fleischanteil, wie ist der Getreideanteil, wie ist mein Futter zusammengesetzt und probiere eine andere Zusammensetzung. Probiere auch eine andere Fleischart. Wenn das jetzt zum Beispiel immer Rind ist, was ich fütter, dann probiere ich jetzt mal Geflügel oder, weiß ich nicht, Känguru, keine Ahnung. Also Futter kann eine Rolle spielen. Es kann also sein, dass er mangelernährt ist, nicht weil er zu wenig bekommt, sondern weil das Futter nicht das Richtige für ihn ist.
Mhm.
Das kann so viele Gründe haben, dass ich jetzt, bevor ich sagen würde, wir trainieren hier irgendwie wild oder fangen an, den Hund da sonst wie zu quälen mit irgendeinem Training, würde ich sagen, erstmal medizinisch abklären lassen, ob der erstmal gesund ist und dann Futterwechsel. Wenn das schon gemacht wurde, was leider jetzt nicht geschrieben worden ist, wenn das schon gemacht wurde, dann wäre natürlich wieder was, wo man sagen kann, da muss man mal trainieren.
Medizinisch finde ich immer, ist auch der erste Weg, wenn es so extrem ist, bin ich komplett bei dir. Weil da einfach mal nachzugucken, ob vielleicht irgendwie wirklich was fehlt, dann kann man es nämlich sehr schnell abstellen meistens. Gute Erfahrung habe ich in der Tat jetzt aber auch gemacht. Also es gibt ja zwei ganz, ganz, ganz einfache Sachen. Einmal auch da spazieren zu gehen, wo nicht so viel Hundekot rumliegt und wo die Frequenz, die Hundefrequenz nicht ganz so hoch ist. Das kann helfen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon mit einem Stoffmaulkorb tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Das sieht da immer doof aus und auch immer sehr gefährlich und auch Leute sind da immer irritiert, wenn ein Hund mit Maulkorb von alleine losläuft und alleine rumläuft. Aber es gibt tatsächlich so einen Fressstopp, der aus Stoff ist und der auch ganz gut hält und der auch nicht so unangenehm ist. Also wenn das jetzt wirklich so extrem ist. Mhm. Ich habe mir das mal angeschafft, als es dann doch in der Gegend, wo ich oft spazieren gehen war, da häuften sich die Fälle auch übrigens bestätigt, nicht nur einfach so gerüchtemäßig oder irgendwie Fake News. Da waren Giftköder vermehrt ausgelegt und da hatte ich nun überhaupt gar keinen Bock, dass meine Hunde das irgendwie eine Form aufnehmen. Und da konnte ich nicht ausweichen, also nicht so oft ausweichen, zumindest woanders spazieren gehen. Hab mir das angeschafft und da war auch doof. Es war, ich glaube, ja, 10 Minuten war es für sie nicht ganz so cool. Aber das kann, finde ich, jetzt auch keine Dauerlösung sein. Aber einfach, um ad hoc mal zu helfen,
ja,
war es keine schlechte Sache.
Bis man mal einen Plan hat. Ne? Aber ich würd auf jeden Fall erst den ersten Weg zum Tierarzt wählen und das mal prüfen lassen, ob da vielleicht irgendwo anders... weil der Stoffmaulkorb, den finde ich zum Beispiel super, wenn man jetzt wirklich ein Training macht und auf Nummer sicher gehen will. Auch jetzt gerade die Geschichte mit der Walnuss natürlich. Oh Gott. Sowas darf ja nicht passieren, das ist klar. Aber da wär ich sehr gerne auf der sicheren Seite zu wissen, meinem Hund geht es erstmal gesundheitlich gut. Da ist jetzt nicht irgendwas, was mehr dahinter steckt, sondern es ist einfach nur eine Unart sozusagen und nicht mehr. Das würde ich erstmal abklären wollen.
Suse 32 hat uns geschrieben. Übrigens, schön ist, dass die meisten Themen oder die meisten Fragen, glaube ich, ganz viele Menschen betreffen. Ihr werdet euch wahrscheinlich in der einen oder anderen Situation wiederfinden. Ich mich zum Beispiel in der von Suse 32. Ich habe allerdings auch ein bisschen, Entschuldigung, gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, warum Pelle das macht. Sie hat einen Aussie, Thilo. Er ist ein Jahr alt und sie hat eben, seit er 8 Wochen ist, zu Hause und im Büro klaut er gerne mal Sachen wie Handtücher, Klopapier, Küchenrollen, Arbeitshandschuhe und alles, was irgendwo rumliegt. Natürlich passiert es häufiger, dass dann ein lustiges Fangspiel daraus wird. Er frisst nämlich gerne mal was davon. Wie geht man am besten mit um? Er zerbeißt auch jegliche Hundedecken und Kissen, sodass er dann natürlich keine mehr hat, weil er dann auch gerne etwas davon verschluckt. Wenn mein Partner dabei ist, passiert dies alles weniger.
Wie alt?
Ein Jahr, Aussie.
Da würde ich jetzt so viele Gegenfragen wieder.
Wenn ihr das jetzt sehen könntet, Sarah ist wirklich so, sie grübelt, sie sitzt, also ich kann sie sehen, weil wir das immer per Video aufnehmen auch.
Ja.
Und sie ist gerade komplett.
Da kommen gerade so viele Fragen in meinem Kopf, auf die ich gerne stellen würde, um das passend zu beantworten. Also man muss, das ist halt das, was so blöd ist. Jetzt müssen wir das so ein bisschen nochmal weiter ausfahren, um das abzudecken, was hoffentlich dabei ist. Also erst einmal, ist der Hund vernünftig ausgelastet? Das ist meine erste Frage. Also hat er einen Job?
Das ist
ein Aussie. Ein Aussie ist ein absolutes Arbeitstier. Hallo Troja. Troja will kurz Hallo sagen. Oh, Küsschen. So.
Oh, ja. Sehr dezent. Sie ist sehr dezent.
Also ein Aussie braucht einen Job meistens. Ich habe so viele Aussies und Borders schon erlebt mit Stereotypien, weil die halt nicht ausgelastet waren. Also das ist schon mal Punkt Nummer 1. Ist der Hund ausgelastet und zwar ausreichend ausgelastet? Kriegt er was fürs Köpfchen? Das wäre meine erste Frage, zu gucken, ob da genug Beschäftigung ist. Zweitens, hat er eine Alternative im geschlossenen Raum? Also sprich, hatte er einen alten Schuh für sich zum Kauen, einen Reiß- und Zehrtaugel, irgendwas, was er zum Kauen hat, oder ein Hirschgeweih, ein irgendwas, was er nutzen kann, um seine Beißlust zu stillen. Das wäre das Nächste. Ja, und als Drittes würde ich fragen, macht er das zu jeder Tageszeit? Macht er das morgens, mittags, abends, nachmittags? Macht er das vor und nach dem Spaziergang? Das wären jetzt so Fragen, die ich mich auch noch fragen würde, weil es kann auch sein, dass man, wenn die unruhig werden, weil sie jetzt wirklich Hummeln im Hintern haben, weil sie raus müssen, weil sie raus wollen, weil sie jetzt Action brauchen, dass sie dann über diese Dinge versuchen, sich zu beschäftigen. Für mich klingt es halt ein bisschen, als wenn er vielleicht gelangweilt ist. Aber ich weiß es nicht sicher. Dafür müsste ich diese ganzen Fragen beantwortet kriegen.
Vielleicht kannst du einfach nochmal schreiben, Suse, und vielleicht auch eine private Nachricht bei Instagram oder einfach auch unter diesem Podcast bei Prodigy, wie du möchtest. Einen Hinweis kann ich noch geben, denn Pelle macht das auch sehr gerne. Also Pelle liebt zum Beispiel Felle. Und er liebt sie so sehr, dass Bälle? Felle, also Schaffelle.
Felle, ah ja, ja.
Oder? Pelle liebt Felle. Oh, mhm. Auch eine schöne Folge. genau, Pelle liebt Felle und er schleppt sie überall hin mit. Aber auch nur zu bestimmten Zeiten. Er macht das nicht andauernd. Wir haben sehr viele Felle. Für jeden Hund mindestens eins. Und Pelle nimmt es dann irgendwie mit in sein Körbchen. Er schüttelt es hin und her. Es gibt ein Foto, habt ihr auch wahrscheinlich gesehen. Du hast es gesehen bei Instagram, wo er eins im Maul hält. Und ich, oder Socken. Super gerne Socken. Wollsocken, auch gerne, wenn sie im Knäuel frisch zusammengedingelt sind. Also es hat nicht unbedingt auch was damit zu tun, dass sie nun ein paar Tage getragen wurden, sondern es ist wirklich egal. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, weil er ab und zu, wenn ich darauf dann reagiert habe und es ihm wegnehmen wollte, hat er Pipi gemacht. Und es hatte relativ lange gedauert, bis ich dann gecheckt habe, der will nicht nur spielen, der muss raus.
Der will nicht nur spielen.
Der will nicht nur spielen, sondern der will raus. Und das war sehr, das ist seine Art zu zeigen, Leute, der Tank ist voll, ich werde unruhig, ich mache auf mich aufmerksam. Er geht eben nicht zur Tür und stellt sich dahin, wie Spanier und Bilbo das machen, sondern er wird hibbelig. Und wie Kinder von einem Bein aufs nächste zu springen, er nimmt dann Sachen und das ist wirklich verlässlich immer nur dann, wenn er dringend raus muss.
Was jetzt halt gefährlich wäre, wäre das, was der Aussie macht, zu korrigieren, einfach nur, ohne sich zu fragen, warum es tut. Weil ich bin mir bei dem Hund, gerade bei der Rasse und dem Alter, wäre ich jetzt sehr vorsichtig, weil ich mir einfach denken würde, nicht, dass der unausgelastet ist. Und das ist jetzt ein Kanal, und wenn ich den zumache, kommt es an einer anderen Stelle wieder raus. Mhm. Wer weiß, wie dann. Man muss immer bei gewissen Rassen muss man wirklich aufpassen, dass man die nicht unterfordert, weil das kann auf ganz böse Art enden. Also ich habe da wirklich schon verrückteste Geschichten gehört, die wirklich traurig waren auch für den Hund und in sehr langen Therapien endeten, bis man das wieder gerichtet hatte, wo die Menschen wirklich absolut augenscheinlich nichts falsch gemacht haben, zumindest auf keinen Fall wohlwissend. Aber die Hunde waren einfach völlig unterfordert, weil in denen steckt oft einfach so, so viel Energie drin, besonders mentale Energie. Deswegen würde ich das als erstes klären wollen, ob der Hund auf jeden Fall auch ausreichend gefordert wird, mental.
Ich würde gerne schließen mit einer wichtigen Frage, die man nicht kurz beantworten kann, aber mal anreißen kann, weil es ein eigenes Thema ist, dass das aber auch ein wichtiges Thema ist und das wir vielleicht einfach, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal aufgreifen. Und zwar Laura Saria schreibt, wir haben eine 10 Monate alte Hündin, seit 3 Monaten aus der Türkei, die ein sehr starkes Angstproblem hat. Es sind starke Ängste, nach draußen zu gehen und auch in der Wohnung gibt es immer wieder ängstliche Phasen, sodass sie viel Zeit einfach in ihrem Körbchen verbringt. In Klammern, vor der Hundebox hat sie Angst. Es ist durch die dauernde Unsicherheit Angst kaum möglich, ihr etwas beizubringen. Draußen ist sie kaum ansprechbar und drinnen bekommt man sie nur schwer aus dem Körbchen, eigentlich nur, wenn man ihr Leckerlis dafür gibt. Wir würden ihr so gern die Unsicherheit nehmen oder wenigstens einen Draht zu ihr aufbauen, um Vertrauen zu schaffen und haben dabei leider echt Probleme. Vielleicht gibt es ja Tipps für sehr ängstliche Hunde.
Ja. Auch hier natürlich wieder 15 Gegenfragen, aber ich versuche es mal mit dem Standard. Also meine erste Frage ist, habt ihr schon versucht, leichten Druck aufzubauen? Damit meine ich, der Hund wird gut gesichert und man geht mit ein bisschen Elan und ein bisschen Druck auf ein guter Druck. Ich meine damit nicht den Hund schimpfen, an dem Zerren, sondern einfach zu sagen, ich bleibe am Ball. Ich möchte jetzt mit dir spazieren gehen. Ich möchte jetzt, dass wir eine gewisse Strecke schaffen. Ich möchte, dass wir an etwas vorbeikommen. Ich möchte mit dir etwas erarbeiten und ich bleibe da dran. Zeit, 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 Geduld, 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 Ruhe, Ruhe, Ruhe. Das sind die großen Worte. Nehmt euch Zeit, wenn ihr ein Projekt habt, wenn ihr euch was vornehmt mit den Hunden, dann nehmt euch bitte Zeit. Gebt nicht nach kurzer Zeit wieder auf und lasst sie dann wieder mit ihrer Angst durchkommen, sondern bleibt am Ball. Dabei bitte ruhig bleiben, nicht die Nerven verlieren, nicht ungeduldig werden. Das macht es nur schlimmer. Das ist ganz wichtig, dass man, wenn man mit Angsthunden arbeitet, sehr viel Geduld hat und die ganz kleinen Schritte sieht und sich über die ganz kleinen Schritte freut und dann auch stolz ist auf die Hunde und denen das auch zeigt. Das ist das, was wirklich relevant ist und die Hunde immer gut sichern. Weil da habe ich immer am meisten Angst, dass sie in so einem Projekt dann einfach die Flucht ergreifen können. Das sollten sie nicht können. Also immer Halsband und Geschirr doppelt sichern immer. Und bei uns vor der Tür kloppen sich welche. Auf jeden Fall die Doppelsicherung ist ein Thema, Geduld und am Ball bleiben. Also wenn du dir was vornimmst, was du mit deiner Hündin machen möchtest, dann zieh es halt durch. Und wenn sie nicht aus ihrem Körbchen raus will, dann sicher sie doch schon im Körbchen und dann gehst du die drei Schritte, die sie mit dir geht, bleibst du stehen und wenn sie sich wieder entspannt hat und du sprichst ihr gut und ruhig zu, du berührst sie auf eine gute Art, also nicht zu sanft, also schon motivierend sozusagen die Berührung, dann geht ihr nochmal drei Schritte und dann geht ihr nochmal drei Schritte und nochmal drei Schritte und wenn es eine Stunde braucht, dann ist das so. Dann ist es am Tag vielleicht nur noch 50 Minuten und am Tag danach wieder nur 40 Minuten und ihr werdet euch vor und irgendwann mal platzt der Knoten und dann geht sie ganz freudig aus ihrem Körbchen, weil sie verstanden hat über die Wiederholung, dass das in Ordnung ist. Also das wäre jetzt, ohne den Hund und den Menschen zu kennen, ist es sehr schwierig, da was Konkretes zu sagen. Aber ich kann nur sagen, bei Angsthunden bitte nehmt euch immer Zeit und seid sehr geduldig und bleibt am Ball. Nicht nachgeben, nicht die Angst stärker sein lassen. Wenn ein Hund Angst vor etwas hat und ich gebe dem nach, dann bestätige ich das ja letztendlich. Dann sage ich, na gut, dann ist das so. Lasst das nicht einfach so sein, sondern bleibt ein gutes Team und seid stark für euren Hund. Das ist das, was echt wichtig ist bei Angsthunden.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, es ist ein schmaler Grat zwischen wann überfordere ich sie und bis wann, wohin kann ich den Hund, Angsthund fordern. Und tatsächlich jeden Tag mal so eine Einheit zu machen und vielleicht auch ihn aber auch nicht zu überfordern, bedeutet, macht natürlich keinen Sinn, mit dem Hund jetzt sofort ad hoc 2 Stunden durch die Innenstadt zu gehen.
Nee, kleine Schritte.
Sondern die kleinen Schritte wirklich einfach mal um den Block zu gehen und vielleicht einfach nur mal 10 Minuten und ihn da einfach mal auch erstmal dran zu gewöhnen, zu diesem Schritt zu gehen. Auf diesen 10 Minuten wird er wahrscheinlich auch schon seine Erfahrung machen und werden ihm die Müllabfuhr begegnen, der Nachbar und vielleicht auch noch ein schreiendes Kind. Das reicht dann aber auch schon völlig aus und sich dann weiter da entlang zu hangeln, aber auch ganz klar weiter, so wie du es gesagt hast, zu fordern und auch weiter dran zu bleiben und auch weiter mit ihm auch zu Hause zu arbeiten. Aber ich glaube, auch Mitleid ist immer der falscheste Berater überhaupt, weil unter Hunden gibt es kein Mitleid. Das ist für uns so brutal, weil es einem natürlich leid tut. Und warum entscheidet man sich für einen Angsthund? Klar, weil einem der Hund vielleicht auch leid tut, weil man denkt, komm, der hat sonst keine Chance, ich kümmere mich. Alles verstanden, nur Hunde empfinden erstmal so kein Mitleid. Das heißt, ich würde schon auch, und da bin ich komplett bei dir, auch ruhig bleiben und in kleinen Dosen weiterarbeiten. Ich weiß, ich hatte ja mal einen Hund, Kara, die tatsächlich ein wahnsinnig ängstlicher Hund war und die dann irgendwann draußen auftaute. Und ich habe mir das zunutze gemacht, weil ich gemerkt habe, draußen taut sie auf. Draußen, wenn sie von der Leine ab ist, ist sie der offenste Hund ever, weil sie einfach den Raum hat. Und ich habe dann erst verstanden, dass es Sinn macht, mit ihr draußen anfangen zu arbeiten. Also ich habe dann mit ihr draußen angefangen zu arbeiten. Und das ging dann Step by Step immer besser. Also ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, Sarah, sehr diffizil, wenn man den Hund jetzt nicht kennt. Aber die kleinen Schritte, aber trotzdem zu fordern, aber nicht zu überfordern, das ist vielleicht die beste Idee, die man haben kann.
Ja, und halt ein bisschen Druck muss her. Es soll noch nicht zu viel sein, dass der Hund nicht dicht macht, aber so ein bisschen Druck, dass der halt wirklich einfach mal über seinen Schatten springen muss. Und immer dann, wenn der Hund sich überwindet, gemeinsam diesen Erfolg zu feiern, weil das ist auch das, was Selbstbewusstsein macht. Das ist bei uns Menschen ja nicht anders, wenn wir auf dem 5-Meter-Brett stehen und 10 Minuten lang uns in die Hose machen, vor lauter Schiss da runter zu hüpfen. Und da steht einer neben dir und streichelt dir den Rücken und sagt, Oh, ich weiß, es ist echt hoch. Kann echt sau viel passieren, ne? Puh, ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde. Kann ich voll gut verstehen. Es tut mir auch echt super leid, dass du gerade die Entscheidung treffen musst und so. Das motiviert mich nicht, wenn einer neben mir steht und sagt, komm jetzt. Zack, Augen zu und durch. Mach's jetzt einmal, du wirst sehen, es ist nicht so schlimm. Und man dann springt. Und wenn man da unten ankommt, dann wächst das Selbstbewusstsein so enorm. Man ist so stolz auf sich. Man ist so stolz auf sich und so stolz auf die Leistung. Und das hilft dann. Und dann ist die nächste Hürde, die man geht, nicht mehr ganz so groß. Und die nächste Hürde wieder kleiner. Jedes Mal, wenn eine Herausforderung kommt, wird der Hund immer mehr vertrauen, weil er von den Malen davor weiß, dass es ganz okay war, sich mal zu trauen und mal weiterzugehen.
Es ist faszinierend. Irgendwann machen wir doch mal ein Video-Podcast. Weil wenn ihr das sehen könntet, Sarah sitzt mittlerweile auf dem Boden.
Ja, ich musste an den Strom.
Du musstest an den Strom, was deshalb, ich habe gedacht.
Was ist mit dir los?
Was ist mit Sarah los? Sie sitzt plötzlich auf dem Boden. Und das finden beide Hunde, sowohl Troja als auch Boogie, sehr, sehr gut, dass sie endlich mal auf ihre Ebene runterkommt. Und haben aber auch Spaß im Hintergrund mit sich selber, Troja und Boogie. Und Sarah ist umlagert von Hunden und es ist wirklich fantastisch.
Oh, ja, das stimmt, das wäre jetzt ein Video wert gewesen. Typisch Hund auch. Sobald der Mensch zu Boden geht, sind sie alle da.
Sind sie alle da. Endlich auf unserer Ebene und endlich wollen wir mal, ja. Sarah, das war eine unfassbar kurze eine Stunde mit sehr vielen Fragen. Wir sind natürlich nicht zu allen gekommen. Stellt uns aber gerne weiter Fragen. Wir werden natürlich immer wieder auch innerhalb der nächsten Podcast-Folgen immer mal wieder die ein oder andere Frage aufnehmen, zu der wir jetzt nicht gekommen sind. Wir haben noch eine, ich habe noch ein paar übrig gelassen. Habe jetzt erstmal so die rausgenommen, die am brennendsten waren vielleicht auch. Vielen Dank für die ganzen Fragen und dass ihr so zahlreich euch immer wieder interaktiv beteiligt an diesem Podcast. Und Sarah, bevor dich die Hunde zerfleischen,
rette dich. Wir spielen gerade miteinander. Ja.
Das klingt sehr gefährlich.
Nee, die versuchen gerade mit einem Ball Tauziehen zu spielen. Das funktioniert, wie du dir denken kannst, nicht so super.
Das ist eine runde Sache.
Ja, genau, kann man so sagen. Ja, vielen Dank, es war total schön und spannend, ganz spannend.
Total. Dieses spannende Bild werde ich lange nicht vergessen, wie Sarah auf dem Boden sitzt und am Strom hängt. Es ist wirklich spannend.
Ja, ich hatte mir die Verlängerung vorher nicht gebaut und sehe nur, wie der Akku auf 5% geht und denke, nee, jetzt musst du da durch.
Jetzt musst du da durch. Hab einen schönen Tag mit Troja und Boogie.
Das werde ich haben. Wir gehen jetzt raus. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
Euch auch da draußen. Mach's gut.
Bis dann.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Leis.